Mein Thema für heute lautet: Lebst du ohne oder mit Gott? Und ich lese uns dazu aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, einige Verse. Und da steht bei mir in der Bibel als Überschrift: Vom Tod zum Leben. Und da schreibt jetzt Paulus, Epheser 2, ab Vers 1. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir in unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können, um dich zu preisen. Herr, das ist wunderbar gewesen, wie wir dich anbeten konnten, dich loben und rühmen konnten, mit der Unterstützung vom Team Jesus. Danke, Herr, dass du hier bist. Auch wenn wir dich nicht sehen mit unseren Augen. Herr, es gibt mehr als das, was wir sehen zwischen Himmel und Erde. Und wir wissen aufgrund deines Wortes, dass du hier bist. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, dass du es durch deinen Geist lebendig machst, dass wir es auch verstehen, begreifen, annehmen und uns verändern lassen durch dein Wort und durch deinen Geist. Und danke, Herr, dass du mir Gnade schenkst, es auch so rüberzubringen, wie du es möchtest. Amen. Wie gesagt, vom Tod zum Leben steht in meiner Bibel als Überschrift. Und das drückt ja auch das Thema aus: Lebst du ohne oder mit Gott? Und ich möchte drei Fragen stellen und versuchen, sie auch zu beantworten. Heute Morgen: Einmal lebst du, zum anderen lebst du ohne Gott und dann natürlich logisch lebst du mit Gott zum Dritten. Das Erste: Lebst du, ist die Frage. Wenn ich dir diese Frage heute Morgen stelle, lebst du, dann wirst du mir wahrscheinlich antworten: Selbstverständlich lebe ich. Selbstverständlich. Ist ja auch klar. Wenn du nicht leben würdest, wärst du heute nicht hier, würdest mich nicht sehen, ich würde dich nicht sehen. Also lebst du. Du bist von deiner Mutter geboren worden. Du hast, nachdem du das Licht der Welt erblickt hast, den ersten Schrei ausgestoßen, ob es jetzt ein Jubelschrei war oder was weiß ich, vielleicht hast du auch dann gedacht, was alles das Leben alle an Elend mit sich bringt, keine Ahnung. Aber mal Spaß beiseite, Fakt ist, du lebst. Fakt ist, du lebst. Du atmest, du bist gewachsen, körperlich, geistlich, hoffe ich doch. Du lernst, du vergisst, du triffst Entscheidungen, du hast Gefühle, Empfindungen, kannst sehen, kannst lachen, kannst weinen, kannst trauern. Und was es noch so für Fakten gibt, dass du lebst. Nach medizinischen Aspekten lebst du also. Aber, und das ist die Frage, lebst du im Sinne von dem, was ich uns gerade gelesen habe? Ich lese uns nochmal diese Verse, Epheser 2. Da hat Paulus gesagt: Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Wenn wir mal so zurückblicken auf unser früheres Leben, müssen wir dem zustimmen. So wie wir in unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Du hast zwar gelebt oder du lebst, aber es ist ein Leben ohne Gott. Ich darf mal ganz kurz zum ersten Anfang in der Bibel zurückkehren oder zurückgehen. Will ich jetzt nicht über von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 predigen, nein, nur ein paar ganz kurze Gedanken dazu. Und zwar im Paradies. Das war das, was Gott für den Menschen vorgesehen hatte. Das Paradies. Gott hat es gemacht oder geschaffen durch sein Wort. Und dann hat er den Menschen gemacht mit seinen Händen und hat diesem Menschen seinen Odem in seine Nase eingeblasen. Der Mensch wurde lebendig. Und dann hat Gott ihn genommen und hat ihn in den Garten Eden gesetzt, ins Paradies. Und das war jetzt das Leben des Menschen. Halleluja! Das ist das, was Gott vorgesehen hat für den Menschen. Paradies. Und nichts anderes. Das müssen wir uns mal verinnerlichen. Das ist das, was Gott für dich vorgesehen hat. Paradies. Nicht nur paradiesische Zustände, die auch mal sind, aber auch mal was anderes, sondern Gott hat für dich das Paradies gemacht. Das ist der Plan Gottes gewesen, Plan A, wenn ich mal sagen darf. Adam und Eva lebten, weil Gott ihnen das Leben eingehaucht hatte. Es heißt in 1. Mose 2, Vers 7, Gott, der Herr, machte den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und dann sagt Gott zu ihm, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen. Abgesehen von den Bäumen, von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und wir wissen, wie es weiterging. Sie aßen und sie starben. Nicht, dass jetzt das Herz aufhörte zu schlagen, nein. Das schlug weiter, medizinisch gesehen lebten sie weiter, aber sie wurden ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist im biblischen Sinne Tod. Wie wenn der Mensch tot ist. Das Leben hat keinen Sinn mehr, keinen wahren Inhalt. Kein Ziel. Das ist das Leben, wenn ich es ohne Gott lebe. Dann existiere ich zwar physisch, körperlich, aber das ist kein Leben, so wie es Gott gewollt hat. Gott hat gewollt, dass der Mensch im Paradies lebt und ich schuften muss, im Schweiße seines Angesichts, dass er sein Brot essen muss und die Frau mit Schmerzen Kinder gebären müssen. Und, was da alles so dran hängt. Das war erst Plan B. Außerhalb der Gemeinschaft mit Gott gibt es kein Leben. Leben im Sinne Gottes. Leben gibt es nur zusammen mit Gott, denn er ist das Leben. Amen. Er ist das Leben. Und der Mensch sehnt sich im Innersten seines Herzens zurück zu Gott. Jeder Mensch hat dieses sogenannte Gottesbewusstsein. Nur die meisten Menschen wissen es nicht, dass sie sich zurück nach Gott sehnen. Sie sehnen sich, aber sie wissen nicht, wohin. Nach Gott sehnen sie sich im Grunde genommen. Sie wissen es halt nur nicht, weil sie verblendet sind. Denn jeder Mensch ist von Gott gewollt. Auch die, die wir nicht wollen. Auch die, die wir, bevor sie geboren werden, sterben lassen. Auch die sind von Gott gewollt. Weil die Menschen halt nicht wissen, dass sie sich zurücksehnen nach Gott, kommt ja auch immer wieder die Frage auf, dann, wenn der Mensch keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht, wozu lebe ich eigentlich noch hier? Darum erzählen wir ja auch den Menschen von Jesus, die so leben und so fragen, damit sie aufmerksam werden auf ihren Schöpfer und zurückkommen in die Gemeinschaft, eben in das Leben. Und damit sie, wie es die Bibel ausdrückt, Gewissheit bekommen, dass sie zu Gott gehören und ewiges Leben, ewiges Heil haben. Jesus sprach zu seinen Jüngern, als sie von der Evangelisationsreise zurückkehrten, wo er sie ausgesandt hatte, und begeistert von dem berichteten, was alles geschehen war, selbst Dämonen waren ihnen untertan, sagt Jesus: Freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen oder die Geister untertan sind. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das darf mal vorübergehend eine Freude sein, aber das soll nicht die Freude sein, wenn wir mit Kranken beten und sie werden massenhaft geheilt, wenn wir mit Gebundenen beten, sie werden befreit, wenn wir mit Toten beten, sie stehen wieder auf. Das darf mal eine Freude sein, aber das soll nicht die Freude sein, sondern die eigentliche Freude soll sein, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind, dass wir bei Gott bekannt sind, dass wir mit Gott leben. Mit Gott leben. Der Apostel Paulus sagt es in Bezug auf die Gewissheit so, Römer 8, 16, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Oder Epheser 6, Vers 7, die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Oder Philipper 3, Vers 1, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen, weil ich weiß, dass es euch Gewissheit gibt. Noch ein Vers, Römer 5, 5. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Halleluja. Weißt du, dass Gott dich liebt? Gott ist über beide Ohren verknallt in dich. Über beide Ohren verknallt in dich. Und er will dir nur Gutes tun. So wie er damals Adam und Eva Gutes getan hat, bevor sie gegessen haben von der verbotenen Frucht. Und dann lesen wir von dem Apostel Johannes im ersten Johannesbrief. Warum geht denn das nicht hier? Technik, okay. 1. Johannes 4, 16. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Wenn es noch keiner gewusst hat, heute Morgen wisst ihr es alle, dass Gott euch liebt, ja? Dass Gott dich liebt. Ab heute kannst du nicht mehr sagen, ich weiß nicht, ob Gott mich liebt. Ich habe es hier gesagt, ein paar Mal. Und nicht der Volker hat es gesagt, sondern die Bibel sagt es. Und das ist wichtiger. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Gott ist nicht nur der liebe Gott. Hallo? Gott ist nicht nur der liebe Gott. Gott liebt nicht nur, sondern Gott ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Sein ganzes Sein ist Liebe. Er kann gar nichts anderes als lieben. Alles, was er tut, ist von dieser Liebe entsprungen. Und ich hoffe, wir merken das ab und zu mal. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und Kapitel 5, Vers 13 sagte dann noch der Johannes: Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Das ist Heilsgewissheit. Gewissheit der Sündenvergebung, Gewissheit der Gotteskindschaft, Gewissheit des ewigen Lebens. Und wer diese Heilsgewissheit nicht hat, der lebt ohne Gott. Der lebt ohne Gott. Darum ist es so wichtig, dass wir diese Heilsgewissheit haben. Ohne Heilsgewissheit existieren wir zwar, aber wir leben nicht wirklich. Denn Leben, wirkliches Leben, wie schon gesagt, gibt es nur mit Gott und bei Gott. Denn Gott ist das Leben. Jesus ist das Leben. Er hat es selbst gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, wenn du nicht nur existieren willst, sondern leben willst, dann brauchst du Jesus. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wirst du ein Kind Gottes. Und das ist deine neue und auch eigentliche Identität. Ab diesem Zeitpunkt lebst du mit Gott. Lass das mal ein bisschen auf dich wirken. Kannst mal überlegen, was das bedeuten soll, dieses Bild. Die Katze guckt in den Spiegel rein, ne? Und raus guckt ein Löwe. Und das ist deine Identität. Nicht, dass du jetzt ein Löwe bist und alles kaputt machst. Nein, ich denke, wir verstehen. Ich denke, ihr versteht das. Du fühlst dich als so ein kleines Kätzchen. Miau, miau. Und dann guckst du in den Spiegel rein und wow, guckt der Löwe raus. Der Löwe vom Stamm Juda, Jesus Christus. Das soll damit so ein bisschen verbildlicht werden. Ab diesem Zeitpunkt bist du ein Kind Gottes. Ab diesem Zeitpunkt kannst du Heilsgewissheit haben. Heilsgewissheit kann man keinem Menschen beibringen. Kann man ihn nicht dazu überreden, das geht nicht. Heilsgewissheit wird gewirkt durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Der Jünger und Apostel Johannes schreibt in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 12, all denen, die ihn, Jesus, aufnahmen in ihr Leben und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Halleluja. Dass Gott unser Vater ist, Geschwister, und wir seine Kinder, ist eine der größten Offenbarungen im Neuen Testament. Paulus schreibt an die Christen in Korinth, Kapitel 1, Vers 5, nicht in Korinth, in Kolossee, Kapitel 1, Vers 25 und folgende. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkünden. Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören oder die mit Gott leben. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis, was vorher verborgen war. Christus lebt in uns. Christus lebt in uns. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und nicht erst, wenn du gestorben bist, wenn dein Herz aufgehört hat zu schlagen und du 1,50 Meter unter der Erde liegst. Das kannst du jetzt schon haben, denn du hast jetzt schon das Leben mit Gott. Und du kannst jetzt schon den Reichtum Christi genießen. Genießen. Genieß dein Leben, das Gott dir gibt. Lass dir kein schlechtes Gewissen von irgendjemandem einreden. Genieß dein Leben, was Gott dir gibt. Die Schrift sagt, Gott hat uns alles, seinen ganzen Reichtum zum Genuss dargereicht. Lies mal deine Bibel, ich sage dir jetzt nicht, wo es steht. Lies mal, ob du es findest, wo dieses Genießen steht, dass du dein Leben genießen sollst, dass Gott es dir zum Genuss gegeben hat. Ein Kind Gottes zu sein, das er ausgesucht und durch Jesus Christus adoptiert hat, gehört zu den höchsten Ehren und Privilegien unserer Erlösung. Johannes sagt weiter in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 1, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Gottes Kinder dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich, Halleluja. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie, die Welt, kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Mit Welt sind die gemeint, die ohne Gott leben. Und dann sagt er weiter im Kapitel 5, da steht 15, das ist falsch. 1. Johannesbrief hat keine 15 Kapitel, hat nur 5 Kapitel. Das ist eine 1 zu viel. Habe ich noch gar nicht gesehen. Siehst du schon, ein paar Mal durchgeguckt zu Hause, immer wieder durchgeblättert und doch übersehen. Oder? Das sind so die, wie heißt das? Tunnelblick. Wer mit dem Sohn verbunden ist, sagt Johannes, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Als Kind Gottes, welches Heilsgewissheit hat, bist du in das Reich Gottes hineinversetzt worden. Du lebst zwar noch in Deutschland, hast einen deutschen Pass, einen deutschen Ausweis, aber du bist ein Himmelsbürger. Deine Heimat, im alten Kirchenlied heißt es, ist dort in der Höhe. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Hört man heute kaum noch solche Lieder, sind aber trotzdem wahr und eine große, große Glaubensstärkung. Deine Heimat ist nicht hier in Hirzenhain oder wo du wohnst, hier drumherum, Ortenberg oder was weiß ich wo. Deine Heimat ist woanders. Du bist hier zwar gemeldet, auf der Gemeinde, auf der politischen Gemeinde, auch hier in der Kirchengemeinde, auch, ja, bist auch gemeldet, hast ja vielleicht auch einen Ausweis und Mitgliedskarte. Aber das ist alles nicht relevant für die Ewigkeit. Deine Heimat ist dort, ja. Wir sind in das Reich Gottes hineinversetzt worden. Das heißt, dass du nicht mehr den Gesetzen unterworfen bist, die vor deiner Wiedergeburt dein Leben bestimmten. Den Gesetzen hier auf dieser Erde bist du schon noch unterworfen. Ja, du musst dich schon dran halten. Wenn nicht, dann, ja, okay. Du bist also eine Neuschöpfung, die ihren Ursprung und ihr Ziel in der Ewigkeit bei Gott hat. Ursprung und Ziel, Ewigkeit bei Gott. Denn Gott ist ewig, von Anfang bis zum Ende, obwohl es keinen Anfang und kein Ende bei ihm gibt. Immer dasselbe, immer gleichbleibend. Und in diesem Reich Gottes sind eben andere Maßstäbe und Gesetzmäßigkeiten gültig. Paulus sagt zum Beispiel Philipper 4,19, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, das ihr braucht. Halleluja! Mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. So, das steht jetzt in der Bibel und dein Leben sagt was anderes. Und jetzt versuchst du natürlich, die Bibel an dein Leben anzupassen, ne? Das machen die meisten Menschen nämlich, die meisten Christen. Sie versuchen, die Bibel an ihr Leben, an ihre Erfahrungen, an ihre oder Nichterfahrungen anzupassen und brechen die Bibel auf ihrer Ebene runter und dann stimmt es ja wieder. Und haben das Wort Gottes im Grunde genommen außer Kraft gesetzt. Wenn dein Leben nicht mit dem übereinstimmt, dann musst du woanders anfangen zu verändern, nämlich bei dir, in deinem Denken. Hier steht, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Alles. Alles heißt nun mal alles. A-L-L-E-S. Das heißt nicht das und das und das. Naja, das brauche ich ja nicht unbedingt, aber ich hätte es schon gern irgendwie. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Das Wort Gottes sagt es. Gott sagt es selber hier. Und darauf kannst du ihn festnageln. Natürlich musst du dann schon mal ein bisschen umdenken hier oben. Und wenn du jetzt schon im Rentenalter bist, dann musst du ein bisschen mehr aufarbeiten, als wenn du gerade im Team Jesus bist. Du hast noch nicht so viel negative Erfahrungen im Leben. Da geht es relativ leichter. Aber wenn du jetzt im Rentenalter bist, hast du schon so viel negative Erfahrungen im Leben. Und das alles aufarbeiten ist manchmal nicht so einfach. Ich spreche aus Erfahrung, Geschwister. Ich bin auch schon im Rentenalter. Ich habe zwar schon viel gelernt, aber ich muss immer noch lernen. Ich muss immer noch lernen. So manches mir aneignen, was Gott für mich gerne hätte. Paradies. Aber es ist noch nicht da. Ich lebe noch nicht im Paradies. Manchmal paradiesische Zustände, ja, oder Augenblicke. Aber das Paradies ist es noch nicht. Aber ich schaue da drauf und schaue nicht auf das, was ich nicht habe, aber gerne hätte. Und lass mich davon runterziehen, weil ich es ja nicht habe. Gott hat zwar gesagt, aber ja, vielleicht meint Gott das auch anders. Nein, er meint es nicht anders. Wenn er sagt alles, dann ist das auch alles. Oder Petrus, 1. Petrus 2, 24, er zitiert da eine Aussage aus dem Alten Testament. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Da steht nicht, durch seine Wunden wird Christus uns heilen. Dann, wenn er mal will und wenn ich nicht mehr hier bin, auf der Erde, sondern im Himmel, dann bin ich heil. Stimmt, Amen, dann bin ich heil. Aber es heißt hier, hat Christus uns geheilt, das ist Vergangenheitsform. Das ist schon geschehen. Er hat dich schon geheilt. Auch wenn du es in deinem Leben, in deinem Körper noch nicht so richtig spürst. Oder vielleicht gar nicht spürst, im Gegenteil, genau das Gegenteil spürst. Und dein Körper das Gegenteil ausdrückt. Aber das Wort Gottes sagt es. Und jetzt musst du versuchen, mit deinen Gedanken, mit deinem Leben, damit in Übereinstimmung zu kommen. Und nicht die Bibel mit deinem Leben in Übereinstimmung bringen. Und sagen, ja, das war damals und wie man es halt so heute macht und die Bibel sich zurechtbiegt. Ich habe hier mal so einen Flyer zusammengestellt, aus dem Internet raus mir geholt, meine neue Identität und so weiter, was da alles drin steht. Ich bin mit ewiger Liebe geliebt, ich glaube an Jesus Christus und werde deshalb die gleichen Werke tun, wie er getan hat und noch größere. Ich bin da noch nicht, aber ich bin schon auf dem Weg. So das ein oder andere Kleine habe ich schon getan, das Größere noch nicht, aber es kommt. Ich bin frei von Verdammnis, weil ich in Christus Jesus bin. Ich habe die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Ich bin Gottes geliebtes Kind und so weiter und so weiter. Das lese ich mir selbst immer wieder vor. Das ist pures Wort Gottes. Und der Glaube kommt ja aus dem Hören des Wortes Gottes, sagt die Bibel. Darum lese ich die Bibel mir manchmal selber vor, dass ich es höre mit meinen Ohren. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Luther sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Jetzt hörst du das Wort in der Predigt, durch die Predigt. Aber die Predigt kommt ja aus dem Wort. Und darum lese ich gerne relativ viel Wort Gottes, denn das ist Originalton Gottes. Als Kind Gottes, welches Heilsgewissheit hat, bist du gerecht gemacht. Und das bedeutet, Gott sieht dich so an, als hättest du niemals gesündigt. Darf ich mal ein Halleluja hören? Halleluja. Halleluja! Gott sieht dich so an, als hättest du niemals gesündigt. Kannst du das glauben? Das heißt gerecht sein, ohne Schuld sein, unanklagbar sein. Die Schuld ist vergeben, durch das Blut Jesu abgewaschen. Natürlich, die Voraussetzung ist, dass du es bekennst bei Jesus, klar. Aber wenn du deine Sünde bekannt hast, dann ist sie weg. Und Gott kennt diese Sünde nicht mehr, Geschwister. Du bist sündlos. Nämlich deine Sünde los. Wortspiel, ne? Aber kann man sich gut merken. Du bist deine Sünde los und darum bist du sündlos. Und bitte sag nicht mehr zu dir selber, ich bin ja ein armer, begnadigter Sünder. Bist du nicht mehr. Du bist ein reiches Kind Gottes. Halleluja. Deine Sünde ist zwar vergeben, ja, aber deswegen bist du, oder aufgrund dessen bist du kein Sünder mehr, sondern ein Kind Gottes. Du sündigst zwar noch, aber du bist kein Sünder mehr. Du lebst nicht mehr in der Sünde. Es sei denn, du lebst drin. Ja gut, dann hast du ein Problem. Das du aber ganz schnell lösen kannst, indem du deine Sünde bekennst bei Jesus. Und dann ist sie weg. Das geht so ratzfatz schnell. Halleluja. Gott ist einfach genial. Und das, Geschwister, das ist deine neue Identität. Und das soll Teil unseres Denkens werden. Ehrlich. Ja, ich komme gleich zum Schluss. Warum fühle ich das nicht immer so und lebe auch nicht ständig da drin? Unsere Denkweise ist durch die Erlösung nicht radikal erneuert worden und muss deswegen verändert werden, unser Denken. Du musst Reich Gottes denken und morgens, wenn du aufstehst, sagen, ich bin eine neue Schöpfung. Und nicht sagen, wenn irgendwas nicht klappt, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Wir müssen über die Dinge Gottes und über sein Wort regelmäßig nachsinnen, sonst werden sie niemals Teil von uns werden, weil der Teufel, wie die Bibel sagt, ein Räuber ist. Und er will dir nicht nur das rauben, was du schon hast, sondern er will dich erst gar nicht in den Genuss kommen lassen von dem, was Christus noch für dich hat. Der sagt dir, das erreichst du ja sowieso nie. Guck dich doch mal an, dich Loser, dich Lusche. Was machst du denn da dauernd? Hast du schon wieder gesündigt und da hast du schon wieder die Zunge rausgestreckt und da hast du schon wieder falsche Angaben gemacht beim Finanzamt und, was weiß ich alles. Das sagt er dir und dann sagst du, ja, du hast ja recht, Teufel. Und er reibt dich die Hände. Habe ich wieder einen gefangen. Strecke ihm die Zunge raus und sage, ich bin ein Kind Gottes, ich bin eine neue Schöpfung. Jesus hat meine Sünden vergeben und du hast kein Recht an mir. Paulus sagt jetzt im Römer 12, 2, einer meiner Lieblingsverse, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes und nehmt nicht die Maßstäbe dieser Welt an, für euch als Maßstab. Unser Maßstab als Kinder Gottes ist das Wort Gottes und nicht die Maßstäbe, die in dieser Welt so gültig sind. Machen doch alle, wenn irgendwas geschieht. Bei Geld nochmal schnell Gas geben und über die Kreuzung rauschen. Auch wenn schon rot ist. War dunkelgelb, ne? Machen doch alle. Mal kurz am Halteverbot halten, machen doch alle. Hol doch nur die Zeitung im Kiosk oder was weiß ich. Oder ein Päckchen Zigaretten. Oder. Oh. Machen doch alle. Ja, die gehen auch alle in die Hölle. Wenn sie so weiterleben. Kannst du mitgehen, wenn du willst. Aber ich gehe mal davon aus, dass du nicht willst. Also mach was anderes. Halte mal dagegen. Bleib auch mal bei Gelb stehen an der Ampel, wenn das Gelb nach dem Grün kommt. Weißt ja, die Strecke, die du jeden Tag fährst, ne? Wie die Ampelschaltung ist. Und dann wird vorher nochmal schnell aufs Gas auf die Bremse getreten, ja. Geschwister, das, was in unserem Inneren kaputt gegangen ist, wo die Seele gelitten hat, wo ich vielleicht auch falsch geprägt bin. Ich bin ja auch schon dieses Jahr, ja, sage und schreibe 50 Jahre Christ. Boah, ach du liebe Zeit. Volker, wie alt bist denn du? Ich bin auch geprägt und viele Jahrzehnte falsch geprägt, habe ich hinterher festgestellt. Die mich das gelehrt haben, haben es aus bestem Wissen und Gewissen getan, natürlich. Und ich gebe auch denen nicht die Schuld, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Sondern wenn, dann bin ich selbst der Schuldige. Ich muss es ja prüfen am Wort Gottes, ob das stimmt, was der andere mir erzählt. Also glaubt nicht alles, was ich hier euch erzähle heute Morgen, ja? Glaubt nicht alles, einfach so, weil ich es gesagt habe. Sondern prüft das nach am Wort Gottes. Ihr nehmt ja die Predigt auf, ne? Holt euch die Predigt, die MP3, hört es euch an und guckt daheim in der Bibel nach, ob das so stimmt, was ich euch da so erzähle. Das sage ich immer wieder, prüft das nach, schluckt das nicht einfach so. Und ich habe so vieles einfach geschluckt. Ist halt bequem. Wenn man das Steak in so kleine Häppchen geschnitten kriegt und nicht selber noch was machen muss, sondern nur einfach schlucken braucht, ne? Nein, ich bin da auch geprägt worden, falsch geprägt, während ich ohne Gott gelebt habe, sowieso. Aber wenn ich mich an Jesus Christus ausrichte, an seinem Wort, mit der Unterstützung des Heiligen Geistes, dann werde ich von Gott alles zurückbekommen. Werde ich alles zurückbekommen. Wir sollen dem alten Menschen, damit komme ich dann zum Schluss, in uns widerstehen, radikal sein in Bezug auf Sünde, auf die fleischliche Gesinnung, das Alte einfach nicht mehr dulden in unserem Leben. Rausschmeißen, aufräumen in unserem Leben und sagen, ich bin eine neue Schöpfung, ich habe eine neue Identität. Ich lasse mich vom Teufel nicht zurückbringen in das alte Leben, in das alte Fahrwasser. Die neue Identität ist besiegelt am Kreuz von Golgatha. Und darin werde ich leben. Ich lebe nicht mehr wie früher, sondern Jesus Christus lebt in mir und ich lebe mit Gott. Und das ist meine Identität. Amen.